Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Pink, Folge 89, zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo Brett.
Und mit mir, genau. Ja, also News und News. Diese Woche gibt es wieder einen bunten Strauß an Celebrity-Neuigkeiten. Am Anfang dachte ich, ach, es wird nicht so viel, aber wie immer haben wir dann doch wieder ein bisschen was gesammelt. Wir fangen an mit unserer üblichen Kategorie, die Toten kommen immer am Anfang, damit wir das Negative ein bisschen abgearbeitet haben. Diese Woche gibt es einige Tote, wobei so richtig, richtig bekannt, glaube ich, ist wirklich nur Treat Williams, würde ich jetzt behaupten. Das ist nämlich ein US-amerikanischer Schauspieler und ich denke, die meisten werden ihn auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Also wenn man das Bild sieht, dann glaube ich, kennt man ihn. Beziehungsweise meine Frage ist, kennst du ihn?
Ich kannte ihn nicht, aber nachdem ich gelesen hatte, dass er der Hauptdarsteller in Hair ist, konnte ich ihn einordnen, aber seitdem hat er sich sehr verändert.
War. Genau. Also Hair ist er jetzt auch schon etwas her, das war ja
die 70er. Also die Verfilmung von Hair.
Genau, das war in den 70ern. Also ich meine, Treat Williams ist mit 71 Jahren jetzt gestorben bei einem Motorradunfall. Natürlich sehr, sehr tragisch. Unfall ist natürlich auch immer sehr scheiße. Es war ein Abbiegeunfall, ganz klassisch, wie es oft so ist. Mit Motorrädern und Autos ist natürlich... Ja, also der Motorradfahrer in der Regel der da schlechter davon kommt und ja dann eben auch gar nicht, und in diesem Fall war es genauso. Es war ein Abbiegeunfall, das Auto hat es nicht gesehen, ja. Also Treat Williams hatte wohl die Vorfahrt, habe ich zumindest gelesen, aber das bringt ihm ja jetzt auch nichts, dass er recht hatte, und ist erfasst worden und ist dann eben verstorben im Krankenhaus. Ja, er war ein Herr, ich kannte ihn aus etlichen Hallmark-Filmen tatsächlich. Also er war so immer der Vater, der liebenswerte Vater mit dem guten Rat.
Er hat ein sehr gütiges Gesicht auf jeden Fall.
Der muss auch ein sehr herzlicher Mensch gewesen sein, so ein bisschen, was man so dann gehört und gelesen hat von den Schauspielkollegen drumherum. Und er hat halt in sehr, sehr vielen amerikanischen Serien mitgespielt, ob das jetzt Nebenrollen waren oder aber auch eben Hauptrollen, und unter anderem eben auch in Everwood, und da hatten wir jetzt letztens erst James Beasley, der ja auch gestorben ist, war ja auch in Everwood. Irgendwie sterben die ganzen Everwood-Leute alle weg. Naja, und in Hair, hast du ja schon gesagt, hatte er seinen großen Durchbruch.
Genau, und er spielt mit in der nächsten Staffel von Feud, die demnächst rauskommt. Da konnte ich auch was mit anfangen, weil ich gerade vor kurzem erst überhaupt die erste Staffel Feud gesehen habe. Und die ist ja schon von 2014 oder sowas.
Genau, genau. Also Feud Capote's Women, glaube ich, heißt es, gell?
Genau.
Genau, ja. Also das tat mir wirklich leid. Da dachte ich, Mensch, schade, weil, wie gesagt, weil ich den halt kenne. Und dadurch, dass er in der Regel immer sehr positive Rollen gespielt hat, also zumindest die, die ich kannte, irgendwie ist dann auch halt jemand, also das wird ja auch irgendwie dann transportiert, so die Charaktere und so.
Da, du meinst, wenn ein klassischer Villain stirbt,
genau,
ist es nicht so tragisch?
Dann ist es nur halb so tragisch. Nein, natürlich nicht. Ja. Ansonsten in ganz vielen anderen Serien, habe ich ja schon gesagt, hat er auch mitgespielt. White Collar, Chesapeake Shores, Blue Blood und so weiter und so weiter.
Kenne keine einzige davon.
Oh, okay. Gut, das war Treat Williams, wie gesagt, 71 Jahre alt. Dann ist Glenda Jackson gestorben. Glenda Jackson war eine britische Schauspielerin, auch Order of the British Empire, also eine Dame. Und sie hat sehr, sehr viel Theater gemacht, ist also vor allen Dingen auch in Großbritannien sehr, sehr bekannt. Aber ist nicht nur bekannt geworden eben durch ihre Theaterarbeiten, sondern hat tatsächlich auch zwei Oscars gewonnen. Und zwar 71 für das Drama Women in Love, auf Deutsch Liebende Frauen. Und 74 hat sie tatsächlich dann, also back-to-back, nochmal einen Oscar gewonnen für die Komödie A Touch of Class. Auf Deutsch Mann, bist du klasse, was auch irgendwie gar nicht so klingt wie irgendwie, also der Titel ist fürchterlich.
Na, ein super Fail.
Ja, total. Ja, und ich muss dir tatsächlich sagen, ich kenne sie und ich kenne auch ihr Gesicht und alles. Ich habe sie tatsächlich in britischen Serien ab und zu mal gesehen, in Nebenrollen. In Doctor Who hat sie, glaube ich, auch mal mitgespielt. Also das Gesicht kannte ich schon, aber die beiden Filme habe ich nicht gesehen, also die Oscar-Filme.
Also mir sagte sie gar nichts. Und ich war dann sehr fasziniert davon, dass die zweite Hälfte ihrer Karriere dann ja tatsächlich in der Politik bestand.
Genau, also da war sie gar nicht mehr hauptsächlich Schauspielerin, beziehungsweise sie hat noch Theater ein bisschen gemacht und sie hat jetzt auch gerade noch einen Film abgedreht, bevor sie verstorben ist. Aber genau, sie war dann für die Labour Party im Parlament. Also für die, ja, Labour, wie kann
unter
man...
Unter Blair.
Genau, wie kann man... Labour ist ja eigentlich, also Arbeiterpartei.
Labour sind die Sozialdemokraten, genau. Wenn man ja. so will. Genau. Also wenn man das die Volksparteien von uns überträgt auf Großbritannien, dann sind die Tories die CDU und Labour ist die SPD.
Also Arbeiterpartei halt, also genau, kann man diskutieren, ob das SPD ist oder Linke oder
genau.
Ja.
Und unter Blair war sie sogar Transportministerin, also hat es bis ins Kabinett geschafft und hat sich mit ihm dann aber über den Irakkrieg überworfen, was ich sehr sympathisch finde.
Ja, ja. Und 2015 hat sie dann ihren Abschied aus dem Parlament genommen und hat dann 2018 wieder angefangen, als Schauspielerin mehr zu arbeiten, vor allen Dingen eben im Theater und hat dann auch gleich direkt einen Tony gewonnen. Und ich dachte so, wow, also Emmys, Tonys, Oscars, schon sehr, sehr groß ausgezeichnet, aber die ganzen Nachrufe, die ich jetzt vor allen Dingen gesehen habe, waren tatsächlich von auch den großen britischen Schauspiellegenden, wie zum Beispiel an Michael Caine, mit dem sie jetzt gerade eben diesen letzten Film, den sie gemacht hat, The Great Escaper, beendet hat, die alle gesagt haben, wir haben sie sehr geliebt und vor allen Dingen auch sie als Theaterschauspielerin in den Mittelpunkt gestellt haben. Das fand ich sehr spannend, dass die sie als Schauspieler gelobt haben, fast keiner hat da irgendwie die Hollywood-Karriere oder so besprochen, sondern es ging immer um ihre Schauspielkarriere und vor allen Dingen um ihre Rolle als Queen Elizabeth. Das muss wohl, ja, muss wohl ein Ding gewesen sein.
Auch in Blackadder, ne?
Bitte?
Oder in Blackadder? Nee.
Da hat sie auch
mitgespielt,
aber das war, genau, nee, aber im Theater als Queen Elizabeth. Ich glaube Shakespeare, oder? Aber ich muss es jetzt nochmal gucken, ob es auch, ich glaube ja, genau. Ja, und sie hat aber auch alles Mögliche gemacht. Ich habe auch einen Auszug gesehen, einen kleinen Clip aus der Sesamstraße, was ich ganz süß fand. Da war sie eine Piratin. da habe ich also so eine Hintergrundnotiz eben gesehen, als sie dann eben zur Sesamstraße eingeladen wurde als Gast. Ich meine, dann hat man es geschafft, oder? Wenn man zur Sesamstraße eingeladen wird, beziehungsweise zu den Muppets. Da kam sie eben hin und die Schauspieler werden dann auch immer so gefragt, was sie sich denn vorstellen können, was sie denn gerne machen möchten und so weiter. Manchmal gibt es ja auch konkrete Vorstellungen, dass sie sagen, ich möchte gerne mit Graf Zahl irgendwie zählen oder so oder irgendwie solche Dinge. Und dann kam sie aber hin und war wirklich wohl sehr bescheiden und sehr demütig und hat halt gesagt, Leute, ihr kennt eure Figuren, ihr wisst genau, was ihr machen könnt und was ihr machen wollt. Ich bin für alles zu haben, schreibt mir was und ich mach's. Dann wurde daraus ein Piratensketch und den habe ich mir angeguckt, es war sehr niedlich. Dann dachte ich, ach ja, schön. Das war Denla Jackson. Dann haben wir auch noch Comiczeichner John Romita Senior. Comics, das ist nicht jedermanns Sache. Ich mag Comics ganz gerne. Ich bin da auch fernab von bewandert. Also ich kenne jetzt nicht auch alle großen Namen oder so. Aber John Romita Senior hat halt sehr, sehr prominent Spider-Man gezeichnet. Und ich glaube sogar auch Wolverine war Miterfinder, das waren zwei. Und ist jetzt mit 93 Jahren gestorben und hat halt wirklich einige der ikonischsten Cover von Spider-Man gemacht. Das heißt, so diese Bilder, die man kennt, wenn man an Spider-Man denkt, man denkt ja dann doch an diese Comic-Bilder, die teilweise auch eins zu eins in die Filme übertragen worden sind, die stammen von ihm.
So fangen die Marvel-Filme ja immer an. Ich finde das immer sehr sympathisch, dass man eigentlich aus einem Comic kommt. So. Mhm.
Ja, ich finde es auch toll, wenn Paneele auch zum Teil wirklich eins zu eins übernommen werden.
Mhm.
Genau, ja. 93 Jahre war jetzt gewesen, also das ist wirklich auch... Das ist wirklich auch ein Alter, ja, so traurig das ist für die Familie, aber ja, naja, und er hat natürlich nicht
langes
nur...
Langes und erfolgreich.
Genau, das stimmt, ja, und ich meine, er hat ja nicht nur Spider-Man gemacht, ich glaube, wenn man bei Marvel arbeitet, zeichnet man irgendwann mal alles und da hat er aber auch wohl Daredevil und Hulk und Doctor Strange und ja, ach, alles Mögliche halt. Sein Sohn arbeitet auch bei Marvel, beziehungsweise auch als Comiczeichner und... Jetzt haben wir ja gerade aktuell auch im Kino also den animierten Spider-Man Film Across the Spider-Verse, den ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Ich liebte ja schon den ersten Teil, heiß und ähnlich. Und hab immer schon gesagt, seit dem ersten Teil, das ist der beste Spider-Man, den ich kenne. Und
du
alle
hast
immer
mich
so,
überzeugt, zusammen mit der großen Tochter meiner besten Freundin, die mir neulich auch nahegelegt hat, den ersten Film jetzt bitte endlich zu gucken.
Ja.
Was ich dann neulich gemacht habe und ich bin vollkommen deiner Meinung, es ist einfach der beste Spider-Man-Film, den es je gab.
Ja, das Lustige daran, ist ja, wie gesagt, immer so diese Reaktion, diese, was, ja, ein gezeichneter Film? Und ich so, ja, ein gezeichneter
Film.
Der ist
so gut.
Ja, und der zweite ist auch gut. Da kann ich ihn sehr, sehr,
ja, wir haben den, wir haben den Trailer nämlich im Kino gesehen, als wir im Mario-Film waren, als ich die beiden in den Mario-Film als Entschuldigung mitgenommen habe. Und jetzt wollte ich mich verabreden für den zweiten Spider-Man, aber tatsächlich geht sie vielleicht mit einem gleichaltrigen Freund ins Kino.
Ach verdammt, was müssen die auch soziale Kontakte haben?
Frechheit.
Ja, sehr schön. Ja gut, aber schön. Wie gesagt, also das eben John Romita Senior. Und dann haben wir auch noch einen Schriftsteller, Cormac McCarthy ist gestorben mit 89 Jahren. Normalerweise hätte ich ihn tatsächlich gar nicht erwähnt, weil ich, ja, ich habe ihn zwar mal, klar, ich habe den Namen mal gehört oder so, ich habe von ihm jetzt nicht viel gelesen, aber er ist zumindest im Kontext von Celebrity News ein bisschen wichtig, weil er nämlich tatsächlich einige der Bücher geschrieben haben, die prominent verfilmt worden sind. Mhm. Zum Beispiel eben No Country for Old Men. Ich weiß auch gar nicht, der war, glaube ich, auch Oscar nominiert. Da erinnere ich mich tatsächlich auch dran. Und Die Straße auf Deutsch, ich weiß gar nicht, wie der auf
The Road.
The Road tatsächlich, okay. Genau, ist auch verfilmt worden. Und
krasser Film.
Bitte?
Krasser Film.
Ich habe ihn nicht gesehen, tatsächlich.
Oh, der ist ganz, also der ist toll, aber stärke dich vorher.
Der klingt ehrlich gesagt postapokalyptisch, ist er nicht, oder?
Doch, doch. Das ist so richtig postapokalyptische Dystopie.
Ist das, aber das ist nicht der mit Viggo Mortensen, oder?
Ich weiß nicht, wer da mitspielt. Ich kann mich nicht erinnern.
Also aber auch verfilmt und ach, also das sind die zwei, glaube ich, die zwei bekanntesten. Aber es gibt noch mehr Bücher von ihm, die verfilmt worden sind. All die schönen Pferde hatte ich noch irgendwie gelesen.
Ja.
Grenzgänger, ach und ja, was nicht alles. Was haben wir hier noch? Der Passagier, Stella Maris, ja.
Genau. Er ist bekannt dafür, dass er irgendwie sehr hartes Alltagsleben oder vielleicht auch nicht Alltagsleben, aber so sehr harte Schilderungen hatte von harten Lebensumständen oder so. Und aus The Road kann man das auf jeden Fall nachvollziehen.
Ja. Und mit 89 Jahren, jetzt wie gesagt, ist er verstorben. Und wie gesagt, in diesem Kontext ist es dann doch wichtig, dass man da kurz mal erwähnt. Da gehört er so ein bisschen in diese Reihe. Ja, gut. Das waren die Toten für diese Woche. Dann geht es weiter mit den etwas negativeren News. Und zu den etwas negativeren News gehört offensichtlich in dieser Woche auch Kevin Costner. Über den haben wir letztes Mal schon gesprochen, nämlich, dass er, oder vor zwei Wochen sogar, also es liegt alles so nah beieinander, dass er sich scheiden lässt, beziehungsweise seine Frau Christine hat die Scheidung eingereicht. Und er hat ja dann irgendwie mehr oder minder auch öffentlich bekannt gegeben, dass ihn das ja völlig kalt erwischt hätte und er damit gar nicht gerechnet hätte. Und wir wissen ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig, warum sie sich jetzt von ihm trennt. Angeblich, weil er sie und die Kinder vernachlässigt hat. Sie haben drei minderjährige Kinder noch, also die sind mittlerweile zwar Teenager, aber sind halt noch jung genug, dass die noch ein paar Jahre wirklich auch nicht mündig sind. Also es dauert noch ein bisschen, bis die erwachsen sind oder als erwachsen vorm Gesetz halt angesehen werden. Da leistet halt Christine als Mutter noch Erziehungsarbeit und irgendwie fühlte sie sich wohl von ihm total allein gelassen und hat ihm wohl auch ein Ultimatum gesetzt, so nach dem Motto, wenn du nicht bis da und dahin irgendwie mehr dich um uns kümmerst und deine ganzen Versprechen einlöst von wegen, ja, wir machen das zusammen, wir machen Urlaub etc. etc. Ja, und es ist wohl nicht passiert. Jetzt habe ich aber auch Gerüchte gehört, dass er angeblich am Set von Yellowstone, was ja jetzt auch zu Ende geht in der sechsten Staffel, dass er sie angeblich betrogen hätte. Ob das jetzt stimmt, man weiß es nicht. Also es ist alles sehr, sehr schwammig. Fakt ist, sie hat die Scheidung eingereicht. Er ist angeblich völlig kalt davon erwischt worden. Und man hat dann gedacht, okay, gut, das klingt alles nicht so nett. Vor allen Dingen, dass es auch gleich in die Öffentlichkeit gezerrt wurde, war jetzt nicht so toll. Aber vielleicht kriegen sie noch die Kurve. Dieses vielleicht kriegen sie die Kurve
das
hat sich jetzt in Luft aufgelöst. Genau, denn jetzt haben wir zwei Dinge erfahren. Zum einen, dass Kevin Costner sie aus dem gemeinsamen Haus, aus dem gemeinsamen Anwesen raushaben will. Und zwar gesetzlich will er ihr quasi einen Platzverweis erteilen.
Auf der Basis ihres Prenups. Ne?
Genau, da wollte ich immer gerade sagen, es gibt nämlich ein Prenup. Was da im Detail steht, wissen wir nicht, aber was stand da, was die Häuser angeht?
Also steht, dass sie in keinem der Häuser länger als einen Monat nach Einreichung der Scheidung noch leben darf. Er hat ja
auch, weil er bei der ersten Scheidung ja irgendwie so ein Trauma erlebt hat.
Genau, genau. Weil da hatte er das Problem, dass er irgendwie ins gemeinsame Haus nicht zurückkehren konnte, weil da halt seine Ex-Frau lebte. Und das hat ihn quasi Homeless gemacht.
Genau, er war dachlos. Natürlich, genau. Er verdient ja auch nur irgendwie Millionen. Ja.
Ein Wort, das ich für ein bisschen übertrieben habe, wenn man jederzeit im Hotel wohnen könnte.
Und dann hat er das in das Prenup eben extra reinschreiben lassen für die nächste Ehe, dass eben genau das nicht passiert, falls es nochmal zu einer Scheidung kommen sollte.
Genau.
Es ist ja nicht so, dass er sie dann nur rausschmeißt, sondern sie kriegt ja irgendwie, ich glaube, 35.000 für den Umzug und über 1 Million für ein neues Haus zum Finden.
1,2, aber in der Gegend kostet jedes Haus über 1 Million, habe ich in den Kommentaren
gelesen. Also es ist vielleicht auch die Frage, was für ein Lifestyle man dann lebt.
Also ihr jetziges Haus hat irgendwie 140 Millionen gekostet oder so.
Es ist, also sagen wir mal so, es ist nicht so, als ob er sie ohne irgendwas vor die Tür setzt. Und sie hat den Prenup-Vertrag halt natürlich auch unterschrieben, als sie ihn geheiratet hat. Sie hat es also akzeptiert, ja. Vertraglich ist sie theoretisch gebunden.
Wobei das auch, das ist jetzt 25 Jahre her oder so, 2004, also nicht ganz, aber 19 oder so.
Ja, die waren lange
so
zusammen, ja. Mhm.
So wird das nicht inflationär angepasst? Wenn man damals 1,4 Millionen vereinbart hat, dann kann das heute doch unmöglich noch gelten. Ich meine, die Grundstückpreise in Kalifornien werden sich seitdem bestimmt verdoppelt haben, mindestens.
Ich habe keine Ahnung, was da...
Ich bin kein Anwalt.
Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so nach dem Motto gekauft wie gesehen, gilt der Stand an dem Tag, an dem du es unterschrieben hast. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber, und jetzt kommt nämlich das andere. Ich denke mir halt, die sind, was hast du gesagt, also 25 Jahre glaube ich nicht, aber 12 Jahre oder was? Nee, die müssen länger zusammen sein wegen der Kinder.
Die sind länger zusammen,
ja. Hast recht, ja. Also sagen wir mal, ich habe es jetzt gerade nicht genau, aber um die 20 Jahre irgendwie.
Mhm.
Sind die zusammen? Jetzt könnte man doch, auch wenn man irgendwie in seinen Gefühlen verletzt ist, aber ich finde, da könnte man doch der größere Mensch sein sozusagen, an Kevin Costners Stelle, der größere Mann, und könnte sagen, das ist eine Frau, mit der habe ich 3 minderjährige Kinder. Das ist also eine Person, mit der ich auf jeden Fall noch, bis die Kinder erwachsen sind, in Kontakt stehen muss. Selbst wenn ich dann jetzt gerade sauer bin auf diese Person und mit der vielleicht gar nichts zu tun haben möchte, aber auf lange Sicht wäre es positiv, wenn ich mich mit ihr positiv stelle, weil ich ja auch einfach noch die Kinder damit im Spiel habe. Und ich finde, nachdem er ja irgendwie mehrere Häuser besitzt, er besitzt ja über 20 Häuser irgendwie und hat, und sein ganzes Vermögen wird auf mehrere Millionen geschätzt, ja, und da sollte man doch sich denken, dass man da irgendwie ein bisschen Großzügigkeit walten lassen sollte und sagen kann, okay, gut, sie kann in dem Haus bleiben und wir suchen eine Langzeitlösung, weil die Kinder sind ja da auch im Haus. Es geht ja nicht nur darum, dass sie in diesem Haus bleiben will, sondern die Kids haben ja da auch ihre Zimmer und ihre Umgebung und die Schule und so weiter. Und da, finde ich, hätte man an seiner Stelle einfach großzügig sein müssen und hätte sagen können, okay, ich möchte, dass du zwar auf lange Sicht hier rausgehst, weil diese Menschen, in der sie da sitzt, die ist, glaube ich, was hatte ich irgendwie gelesen, 120 Millionen wert,
ja,
aber... Aber die hat er halt schon in den 80ern gekauft. Und da kann ich verstehen, dass das ein Anwesen ist. Das hat er jetzt auch von lange, lange vor der Ehe, schon über 30 Jahre vor der Ehe hat er das gekauft. Dass er das behalten will und ihr nicht geben will, das verstehe ich. Aber man hätte ja auch bei der Größe dieses Anwesens, man hätte ja auch einfach großzügig sagen können, okay, du kannst ja erstmal drinbleiben, bis die Scheidung durch ist. Und dann suchst du dir ganz in Ruhe was Neues. Und wenn das ein Jahr dauert oder zwei, ist das auch kein Thema. In der Zeit gehe ich halt in ein anderes Haus und gut ist, ja. Und dass er das halt nicht gemacht hat und stattdessen tatsächlich sie per Gerichtsverfahren rausschmeißen will aus dem Haus, obwohl er noch mit ihr diese Kinder hat und obwohl sie diese Ehe hatten, das finde ich ehrlich gesagt ist sehr, sehr bezeichnend für den Charakter von Kevin Costner. Im Negativen.
Ja, auf jeden Fall.
Das kann ich halt nicht nachvollziehen. Das ist halt wirklich so dieses, es sind verhärtete Fronten durch die Scheidung und jetzt kommt noch Christine Baumgartner dazu und ich weiß halt nicht, es wirft, finde ich, auch keinen guten Licht auf ihren Charakter. Ich weiß halt nicht, ob ich das geil finde und sage, wow, finde ich bewundernswert oder ob ich es einfach nur super unverschämt finde, weil ganz ehrlich, eigentlich finde ich es super unverschämt, aber es amüsiert mich halt als Außenstehender und zwar war die wirklich so unverfroren, man muss ja wirklich sagen unverfroren, und hat die gesamten Anwaltskosten, die hat also wohl, bevor sie die Scheidung eingereicht hat, wie man so schön sagt, statt dem Artikel, she had her ducks in a row, das heißt, sie war wirklich ideal vorbereitet, sie hat sich Scheidungsanwälte genommen, das müssen auch wohl so Hardliner sein, die auch bewandert sind in so großen Millionen Celebrity-Scheidungen und so weiter, sie hat sich also Scheidungsanwälte genommen, hört jetzt auf deren Hinweise, die ja eben auch geraten haben, sie soll in dem Haus bleiben, ja, und sie sitzt es jetzt quasi mehr oder minder erstmal aus. Und sie hat im Vorhinein 2 Sachen gemacht und das meinte ich mit, was finde ich unverfroren. Sie hat die gesamten Anwaltskosten, also man hat ja dann am Anfang so Retainer und so, die am Anfang da anfallen, damit sie also das quasi aus dem Kreuz hat, hat sie über seine Kreditkarte abgebucht. Das heißt, er bezahlt im Grunde jetzt seine, also eigene Scheidung, also ihr die Scheidungsanwälte, und sie hat auch noch einen Forensic Accountant gebucht. Das ist also ein Buchhalter, der spezialisiert darauf ist, herauszufinden, wo Leute ihre Gelder anlegen und eventuell potenziell verstecken. Ja, also Forensic Accountant, Forensic deswegen, die suchen gezielt eben nach so Geheimkonten auf den Bahamas und auf den Kaimaninseln und so weiter, weißt du, so, wo man halt Geld versteckt, damit eben Leute nicht in der Lage sind, ihre Gelder zu verstecken. In der Regel ist das vor dem Staat, also wenn es um Steuern und sowas geht, aber die kannst du natürlich auch privat anstellen und dann oft in Scheidungen, wo es dann eben darum geht, dass der eine Partner nicht möchte, dass der andere Partner eben die ganzen Dinge, die er besitzt, vor dem anderen Partner verstecken kann, damit dann, wenn eine Scheidung ansteht, man genau und richtig einschätzen kann, was da denn überhaupt an Geldern vorhanden ist, um da eventuell eben was abzukriegen von. Und auch den hat sie über seine Kreditkarte bezahlt. Und ich meine, es ist schon sehr, sehr krass irgendwie. Also manche sagen, gut für dich, hast du super gemacht, richtig tough und so, yeah, das nenne ich Frauenpower und wie und was. Aber ich denke mir halt auch, ich weiß nicht. Es kommt halt drauf an, man weiß halt nicht, was da im Hintergrund passiert ist. Aber ich finde es schon...
Ich meine, wir wissen ja nichts über ihre Einkommenssituation, oder?
Naja, sie war Model, als sie sich kennengelernt haben, und jetzt ist sie irgendwie erfolgreiche Taschendesignerin. Das heißt, ja, sie verdient auch Kohle und wohl auch nicht schlecht, aber natürlich überhaupt gar nichts im Vergleich zu einem Kevin Costner. Allein für Yellowstone, der ist ja der Producer, und für die einzelnen Episoden und so schaffelt der da Kohle. Also
ja,
und
wenn die Anwälte dann irgendwie nach Streitwert bezahlt werden oder so, dann ist das wahrscheinlich schon irgendwas, was ihre finanziellen Möglichkeiten total übersteigt, da dann Anwälte zu nehmen in der Karatzahl, die sie da gewählt
hat. Ja, aber das halt auf die Kreditkarte des Mannes zu kaufen. Ich meine, das ist richtig. Ich bin da ehrlich gesagt, wenn ich es von außen sehe, finde ich es amüsiert. Aber ich finde es auch echt super unverfroren. Die hat halt null Nerven, die Frau. Da würde ich mich nicht wundern, wenn ich Kevin Costner wäre, wäre ich da auch angepisst. Ich meine, ich finde, Kevin Costner verhält sich halt richtig arschig, weil das macht man einfach nicht. Aber sie verhält sich jetzt auch nicht gerade einwandfrei. Ja, also ich finde, da sind beide Parteien, verhalten sich da nicht ideal, und tendenziell bin ich aber eher auf ihrer Seite als auf seiner, und ich glaube nämlich auch, da wird noch ganz viel Dreck an die Luft kommen, und es wird ein richtiger Rosenkrieg sein, und man muss ja auch sagen, ich glaube, wenn Kevin Costner einfach großzügig gewesen wäre am Anfang, enttäuscht natürlich, klar, und vor den Kopf geschlagen von dieser Entscheidung, aber wenn er am Anfang dann gesagt hätte, okay, ich bin damit überhaupt nicht glücklich und eigentlich hasse ich dich gerade ein bisschen, aber wir haben die Kinder und deswegen werde ich hier einfach großzügig handeln und werde sagen, okay, du kriegst eine großzügige Abfindung, vielleicht auch das Doppelte von dem, was ich bei der Prenup irgendwie ursprünglich mit dir vereinbart habe, weil ganz ehrlich, das sind für den Peanuts, das bezahlt er aus dem Tagesgeldkonto, ja, also das ist ja nix. Wenn er da ein bisschen großzügig gewesen wäre ihr gegenüber, dann glaube ich, dann wäre es gar nicht so weit erst gekommen, dass das jetzt alles auch in die Presse irgendwie geleakt wird. Ich glaube, dann hätte man sich hinter den Kulissen problemlos einigen können. Vor allen Dingen auch wegen der Kinder, weil ich glaube nämlich, dass es liegt ja auch am Herzen, dass da eben die 3 minderjährigen Kinder noch da nicht durch müssen durch den ganzen Kram. Und dann hieß es ja, und er sagt ja, obdachlos, jetzt würde sie ja da eben auf seiner Farm sein. Und ist ja nicht so, als wäre das Nebenhaus, das Nachbarhaus, auch in seinem Besitz. Und er meinte, ja, aber da könne er ja nicht einziehen, denn da würden ja Filme editiert werden. Ja, ja, selbst wenn die im ganzen Haus editiert werden, kannst du doch wohl in diesem Haus wohnen. Also,
das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, das ist alles nur irgendwie flimsige Ausreden, alles totaler Quatsch. Unabhängig davon, dass der Mann 20 Häuser hat und irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Millionen oder was auch immer. Also es ist wirklich, ja, naja. Es wird noch lustig werden, sage ich dazu nur. Und sie verhält sich aber, glaube ich, so für Celebrity-Standards und Rosenkriegsscheidungen relativ smart. Das war Kevin Costner und seine baldige Ex-Frau. Dann gab es die Premiere von dem neuen Flash-Film, genau. Und da ist ja Ezra Miller über den roten Teppich gelaufen. Und Ezra Miller, da hat man jetzt mehr oder minder von ihm seit 2 Jahren nichts mehr gehört. Hattest du mitbekommen, was damals da alles vorgefallen ist?
Ja, irgendwie ist Ezra Miller da in so einem schlechten mentalen, physischen Zustand, glaube ich. Mentalen und psychischen Zustand vielmehr. Also mehrere Sachen gemacht, unter anderem Grooming von einem Fan, soweit ich mich erinnern kann. Also irgendwie Beziehungen zu Minderjährigen und also so komische Chat-Nachrichten.
Ja, und auch so Sekt, aber auch so sektenartig, also so als Sekten- und Kultlieder irgendwie. Dann ist er auch geflohen vor der Polizei und hat sich versteckt und hat Leute eben auch angegriffen und Minderjährige, also in dieser, das war diese Beziehung, und dann hat er die irgendwie auch noch gekidnappt, also weil die war ja minderjährig oder also alles ganz, ganz schwierig und ist völlig ausgetickt. Also ja. Ist dann wirklich auch ausgetickt und hat um sich geschlagen und geschrien und ja, also total. Und aber was ich halt am schlimmsten fand, war eben so diese sexuelle Übergriffe und in Kombination mit Gewalt, Zwang und Sektenkult. Ja, also ganz, ganz, ganz seltsam.
Ezra ist dann im Zuge dessen auch irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden worden oder so. Also ist dann auch.
Also es war noch ganz, ganz wenig irgendwie zum Abdrehen von The Flash. Das hat er dann auch noch gemacht. Und dann war bei The Flash abgedreht und es wurde schon von Marvel versucht, so ein, Entschuldigung, von Marvel, von DC wurde dann versucht, so ein Buzz für The Flash hinzubekommen. Die sind ja etwas unglücklicher mit ihren Superheldenfilmen und man wollte da halt das große neue Ding draus machen. Und dann aber war der Hauptdarsteller halt, hat das alles irgendwie total versaut. Und dann haben die sich halt von ihm auch getrennt. Aber der Film war schon abgedreht. Sie konnten dann jetzt einfach nicht sagen, okay, wir drehen den Film nochmal komplett neu. Dafür war es zu spät. Und dann
zu teuer.
Genau, und dann haben sie ihn mehr oder minder halt in eine Therapie gezwungen. Und er hat dann auch ein öffentliches Statement damals abgegeben, dass ihm alles leid tut und so weiter. Aber ich habe ihm das damals nicht abgenommen. Das war mir alles, ja. Und dann war jetzt halt mit 2 Jahre mehr oder minder gar nichts von ihm zu hören. Und jetzt war die Premiere von dem Film The Flash. Und dass er da überhaupt auf dem roten Teppich aufgetaucht ist, damit hat halt kein Mensch gerechnet. Ich auch nicht. Und deswegen habe ich das hier einfach als Nachricht mal mit reingebracht. Weil es wirklich so war, ich so, was, Ezra Miller? Oh mein Gott, weil ich finde, der schlechte Ruf ist halt immer noch da. Dass die den überhaupt über den roten Teppich laufen lassen, das fand ich sehr erstaunlich. Auf der anderen
Kevin
Seite,
Spacey taucht auch wieder auf, also irgendwie.
Genau, also auf der anderen Seite, man kann sie ja nicht, also gerade jetzt bei The Flash, kann man ihn ja nicht wegradieren, weil er ist ja der Hauptdarsteller im Film, immer noch.
Ja.
Ja, und aber er hatte, ich glaube, ein Sprechverbot, weil er ist nur wirklich ganz, ganz kurz am Ende des großen roten Teppich-Basses, ist er am Ende kurz über den roten Teppich gelaufen, hat sich kurz hingestellt, es sind ein paar Fotos gemacht, worden, dann ist er weg und hat auch keine Interviews gegeben und gar nichts.
Ich glaube, niemand durfte was sagen in dem Zusammenhang, oder?
Über und dann, ihn, aber ich meine, die anderen Stars aus dem Film sind schon über den roten Teppich und haben Interviews gegeben.
Ach so, okay, die haben Interviews
gegeben. Ja, doch. Das war alles wie ganz normal und wie immer. Nur er ist, wie gesagt, kurz aufgetaucht. Es wurden Bilder gemacht, dann ist er wieder weggegangen und er hat da aber auch nichts weiter zu gesagt. Und er hat jetzt wohl eine Therapie durchlaufen und ja, ach, keine Ahnung. Naja, in dem Film spielt halt auch Ben Affleck mit, ganz in einer kleinen Rolle, was heißt in der kleinen Rolle, in der Rolle als Batman halt. Und das ist jetzt kein Spoiler. Und dann hat wohl die Filmfirma halt wahrscheinlich, ich vermute jetzt mal, Ben Affleck gebeten, J-Lo mitzubringen. Die beiden sind dann über den roten Teppich flaniert und ich glaube, die sind so ein bisschen als Ablenkung benutzt worden von Ezra Miller. So nach dem Motto, wir machen ganz, ganz, ganz viele Filme über Bennifer und über den Premieren-Walk, über den roten Teppich von ihnen, damit halt Ezra Miller irgendwie gar nicht so richtig auffällt. Ja.
Ja.
Das Problem ist, dass ich halt mich auf den Flash-Film gefreut habe und Ezra Miller hat mir das irgendwie alles versaut. Also ich kann den nicht gucken, ohne dass ich daran denken muss, dass Ezra Miller halt so ein Arsch ist. Und das ist doof, weil es versaut mir so ein bisschen den Film, obwohl ja der Schauspieler mit dem Charakter eigentlich nichts zu tun hat.
Das stimmt. Vielleicht hilft es ja, dass The Flash dann auch im Ganzkörperkostüm unterwegs ist.
Vielleicht. Und ich muss auch zugeben, dass ich gebe es ja nicht gerne zu, aber ich finde ja auf der Premiere, da hat er ja, also man sieht auch, er ist gestylt worden und so, ich finde ja mit den langen Haaren, ich finde den irgendwie schon ein bisschen sexy.
Ja, auf jeden Fall.
Ach, scheiße, das will ich eigentlich gar nicht. Was machen wir denn da? Wir gehen zur nächsten News am besten.
Genau.
Eine News, die ich gefeiert habe. Mirjam Margulies, ich liebe diese Frau. Das ist eine britische Schauspielerin, die macht, was sie will, kein Blatt vorm Mund nimmt, aber einfach auch irgendwie, glaube ich, null Nerven hat. Also der ist auch irgendwie alles egal. Der ist auch egal, wie Leute sie aufnehmen und wenn Leute sie doof finden, dann zeigt sie ihnen den Finger und sagt, leckt mich doch, ist mir alles egal, ja. Und also sehr bekannte britische Schauspielerin, auch sehr erfolgreich, hatte auch eine sehr erfolgreiche Karriere in Hollywood und ist jetzt aber hauptsächlich wieder zurück in Großbritannien und ich glaube, die meisten kennen sie, wenn sie sie kennen, als Professor Sprout aus Harry Potter.
Stimmt.
Also ich glaube, das ist die Rolle, wo die meisten Leute in meinem Alter oder so sie wohl kennen werden her. Bitte?
Mit ihr in Kontakt gekommen sind, ja.
Genau. Und aber sie macht ja, also sie ist wirklich, wenn man mal die Augen offen hält, sie ist in jeder zweiten Serie und irgendwie in jedem dritten Film oder so. Also sie macht wirklich noch ganz, ganz viel. Und was sie jetzt aber auch hatte, und da habe ich sie besonders geliebt, sie hat mehrere solche Reiseformate für die BBC gemacht. Die letzten Reiseformate, die sie gemacht hat, war zusammen mit Alan Cummings. Da sind die beiden in einem Campervan durch, war das Schottland oder Irland? Ich glaube, durch Schottland gefahren. Und
das klingt ja spannend.
Ja, ja, das war auch sehr cool. Und Mia Margolis ist halt mittlerweile nicht mehr ganz so beweglich. Also die hat so ein...
Die ist 82.
Die ist 82, genau. Und auch ein bisschen kräftig und so. Und die hat mittlerweile so ein... Also es ist kein Rollstuhl, aber es ist so ein Wägelchen mit, weißt du, so ein elektrisches Wägelchen, auf dem man fahren kann. Also,
ah ja, sowas hatte mein Großvater.
Genau, und weil sie da halt nicht mehr so beweglich ist. Und da ist sie dann halt immer mit gefahren und Pamix ist halt neben ihr hergelaufen. Oder es gab auch manchmal so ein paar Plätze, wo sie, wenn sie das nicht richtig geschafft hat mit einem Stecken, dann musste sie doch sich in den Rollstuhl setzen, dann hat er sie aber geschoben. Sie hat so ein paar Eigenschaften, also sie isst zum Beispiel Zwiebeln, so wie andere Leute Äpfel essen, isst sie halt Zwiebeln. Das ist so auch so ein Ding und dann lässt sie auch gerne mal einen fahren und so, das ist halt so, und Alan Cummings, der lebt da halt einfach damit, das ist okay. Und dann, aber sie hat immer sehr dezidierte Ansichten, sie ist sehr, sehr belesen auch, hat sehr viele Jahre Theater gespielt, kennt sich halt auch wirklich aus in so Literaturkanon, macht sich auch sehr viele politische Gedanken und ist lesbisch und ist auch out und proud schon seit vielen, vielen Jahren und hat aber auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu ihrer Familie und zu sich selbst. Und auf jeden Fall war sie, wie gesagt, mit Alan Cummings zuerst unterwegs in, ich glaube, Schottland war es gewesen, und dann habe ich auch noch eine ältere Serie gesehen, da war sie in USA unterwegs und mit Alan Cummings ist sie auch, hat sie auch einen quasi Tagesausflug nach USA gemacht. Eine Folge war in USA, wo ja auch beide gearbeitet haben. Und die beiden, also Alan Cummings ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner Weirdo. Ich liebe den ja sehr, aber der ist auch ein bisschen strange. Und die beiden zusammen sind halt einfach großartig, aber im Vergleich zu Miriam Margolis ist halt Alan Cummings völlig normal. Das ist echt, das ist so witzig. Also die beiden sind einfach nur witzig. Und einfach, weil sie halt, man weiß irgendwie nie so, was man von ihr, wenn man sie so in einem Interview erlebt, man weiß halt nie, was passiert. Also es kann wirklich alles passieren.
Sie ist unberechenbar, ja.
Ja, sie erzählt ihre Anekdoten auch. Also sie hat wohl als junges Mädchen auch, sie war da auch sexuell recht aktiv. Und obwohl sie lesbisch ist, hat sie auch mal dem einen oder anderen Soldaten einfach mal im Park eingeblasen und so. Also das sind halt so Anekdoten, die sie einfach erzählt. Ja, oder sie ist dann auch ganz ehrlich, in der einen Graham Norton Show hat sie Will.i.am getroffen, also den schwarzen Rapper, und sie meinte, sie hat mit Schwarzen so sonst überhaupt keinen Kontakt, der ist einer der ersten Schwarzen, den sie so kennenlernt. Uff. Und aber wirklich auch genau so, und alle so, oh mein Gott, das hat sie jetzt nicht so gesagt, und aber sie hat es aber dann so gesagt, dass man gemerkt hat, dass sie das nicht rassistisch meint oder so, sondern sie sagt es dann einfach so, und da sitzt du dann halt auch echt da und denkst dir so, wow, also ja. Naja, und warum ich jetzt so lange erzählt habe, also wie gesagt, ich liebe sie einfach sehr. Und sie hat jetzt mit 82 Jahren ihr Vogue-Debüt gegeben. Also das heißt, sie ist in der Zeitschrift Vogue abgebildet worden. Und zwar ganz prominent in der aktuellen Pride-Ausgabe. Ist ja Pride-Monat. Und zwar halbnackt auf dem Vogue-Cover. Quasi sitzt an einem Tisch. Das heißt, man sieht sie nur von der Hüfte aufwärts nackt. Und man sieht aber nichts, weil vor ihr stehen halt so Etageren, wo ja so eine Art, also in Hessen sagt man Krebbel drauf liegen. Ich weiß gar nicht, was man in anderen Ländern sagt.
Krapfen.
Krapfen?
Also ja. Ich kenn's als Krapfen.
Ja, Krapfen, genau. Ja, das gibt ja tausend. Das ist
Berliner
ja immer so,
kennen es nicht als Berliner.
Genau, also alle möglichen Leute kennen das mit anderen Begriffen, genau. Und da liegen also auf jeden Fall Buns, sagt man auf Britisch, also auf Englisch. Und da liegen die halt so davor, dass man das nicht sehen kann, da so eine Kaffeetasse, so dass man da, oder eine Teetasse natürlich, dass man das nicht sehen kann.
Aber sie haben Gelee-Kirschen drauf und sie liegen genau so, dass es quasi eine Verfremdung ihrer, tatsächlich Lippe. Dahinter ihrer Brüste. Das ist sehr
genau. Lustig. Also es ist wirklich gut gemacht, aber dieses Foto ist im Grunde ja auch, dieses Arrangement ist ja kein neues Arrangement. Das war schon damals nicht neu, aber ich habe das erste Mal in dieser Form gesehen in Calendar Girls, in dem Film Calendar Girls, der ja nach einer wahren Begebenheit ist von einer Frauenorganisation in Großbritannien, die ja auf die Idee gekommen ist, einen Kalender zu machen und sich nackt abbilden zu lassen. Und das ist ja so ein, ich sag jetzt mal so ein Hausfrau Frauenverein gewesen. Die machen halt so Sachen wie, wie gärtne ich richtig, wie backe ich richtig und so weiter. Und dann haben sie für jeden Monat ein Thema gehabt, das eben mit diesem Frauenverein zu tun hatte. Also was weiß ich, im Januar hattest du eine Dame, die gegärtnert hat und im Februar eine Dame, die gebacken hat. Und da war genau dieses Arrangement, genauso wie hier jetzt auf der Vogue, war auch in diesem Kalender drin. Und ich glaube, die war damals in dem Kalender auch schon geklaut. Aber es ist also jetzt, dieses ganze Konzept ist kein neues Konzept. Aber das ist natürlich jetzt schon wieder so lange her, dass die meisten das wahrscheinlich gar nicht mehr wissen. Und es ist einfach aber trotzdem ein gutes Konzept immer noch mit diesen Buns. Ja. Aber man muss dazu auch sagen, sie ist ja jetzt nicht nackt in der Vogue, ja, sondern das ist dieses Coverfoto, das wirklich so augenfällig ist, weil man, oh mein Gott, Miriam Margolis halb nackt auf dem Vogue-Cover mit 82, weißt du, so, Und, aber wenn man dann weiterblättert, dann sieht man halt, da hat sie natürlich Klamotten an. Ich meine, die Vogue ist ja eigentlich ein Fashion- und Modemagazin. Und sie hat halt natürlich hier die Designer an, die hochwertigen, die teuer, teuer sind und ist zurecht gestylt, auch mit Fascinator und Hut und Handtasche und so weiter. Also, aber alle Bilder haben trotzdem Humor. Also, es ist jetzt nicht so was super Fashion-Glammiges oder so, sondern die sind alle mit so einem Glitzern im Auge, mit so einem Augenzwinkern gemacht worden.
Und außerdem sind alle irgendwie mit so einem Fischaugen-Objektiv gemacht, oder? Das
ja,
finde ich ein bisschen.
Nicht alle, aber die in, aber in die meisten,
die haben alle so ein bisschen
Raum,
so,
genau, richtig. Genau. Und ich finde es einfach nur großartig. Erstens,
die sind toll, die Bilder, ja.
Dass sie halt einfach gesagt hat mit 82, ja, ich mach das. Und natürlich aber auch, sie hat es auch gemacht, weil sie gesagt hat, es geht halt um die Pride-Ausgabe, also die Ausgabe, die explizit eben auch jetzt für den Monat steht, in dem eben LGBTQAI-Plus-Personen gefeiert werden und hervorgestellt werden. Und sie ist halt natürlich prominent und lesbisch und im Zuge dessen eben auch als eine lesbische Bekanntheit, ja, ist sie auf diesem Cover drauf. Und gleichzeitig finde ich es aber auch toll, weil du halt dann nicht nur eben die ganzen, ich sag jetzt mal, jungen Küken hast, die da das Cover zieren, denn es gibt ja noch mehr Pride-Ausgaben, wo auch andere Künstler drauf sind, sondern sie ist halt auch einfach 82. Das ist halt auch einfach sehr ungewöhnlich. Und was ich auch noch sehr interessant fand, es gibt auch noch so ein Foto von ihr, muss ich auch sehr lachen, wo sie so eine blaue Unterhose hochhält. Bei uns heißt das Ding Liebestöter. Ich weiß nicht, wie die bei euch genannt werden, aber diese ganz breiten alten Oma-Unterhosen, weißt du, mit dem ganz, die, also sexy ist was anderes, hält sie so hoch auf dem einen Bild.
Granny Pants.
Ja, genau, Oma-Unterhosen halt. Aber bei uns heißen die, wie gesagt, Liebestöter. Ich weiß nicht, was man außerhalb von Hessen dazu sagt.
Liebestöter habe ich auch schon mal gehört, ja.
Ja, genau. Und da sagt sie halt, also das hält quasi, also sie braucht keine Verhütung, das reicht mit sowas. Und dann hat sie aber auch ein sehr interessantes Interview gegeben, eben, das ich euch auch empfehle, da verlinke ich mal zu, also ein Teil des Hauptartikels kann man auf der Vogue-Seite lesen, nicht alles komplett, die wollen ja schließlich noch die Zeitung verkaufen, aber ein bisschen was. Und da erzählt sie aber auch, dass sie eben ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper hat und dass sie sich persönlich einfach hässlich findet und nicht hübsch und das nicht verstehen kann, wenn andere Leute sie sozusagen hübsch finden. Und dass es ihr deswegen auch ein Bedürfnis war, diese halbnackten Fotos zu machen. Und das finde ich ja dann wiederum sehr spannend. Also quasi etwas gesucht hat, wo sie auch über ihre eigenen Grenzen rübergeht damit. Ja.
Ja.
Naja. Ja, wunderbar. Also das dazu, ich verlinke zu den Fotos. Ich habe sie auch schon mal weiter gepostet auf unserem Twitter-Account. Und das feiere ich einfach nur super. Es gibt auch ganz viele Hater übrigens. Aber da hat sie jetzt auf dem Twitter-Account ein Bild gepostet, wo sie einfach den Finger in die Kamera zeigt und sagt für alle meine Hater, gute Nacht. Und ich dachte so, ich liebe dich so sehr.
Ja, sie ist schon ein National Treasure, wie die Briten sagen. Wobei ich mich dann immer frage, warum das nur in Großbritannien geht. Und in Deutschland gibt es sowas nicht.
Beziehungsweise vielleicht nicht mehr. Also ich glaube, die so ein bisschen so vielleicht annäherungsweise in diese Kategorie reinfallen hätten können, die sind schon verstorben.
Ja, kann sein, ja. Stimmt.
Beziehungsweise wir hatten das auch, glaube ich, weniger bei Schauspielerinnen. Also ich finde, wer so ein bisschen vielleicht in die Kategorie fällt, wobei der Humor ein ganz anderer ist, war Loriot, fand ich, also Vico von Bülow. Ich muss auch ein bisschen an Inge Meisel denken, wobei die war, also die hat halt echt Haare auf den Zähnen gehabt, die war nicht humorvoll. Ja, Eine weitere News, die ich mehr oder minder für mich reingeschmissen habe, bin The Voice-Gucker. Zwar nur während der Auditions, danach gucke ich nicht weiter, weil ich das langweilig finde, aber die Auditions gucke ich mir immer an. Jetzt ging irgendwie durch die Presse, oh mein Gott, alle The Voice-Coaches aus der letzten Staffel haben komplett aufgehört. Also alle vier, beziehungsweise sechs, fünf. Und ich so, was? Also normalerweise kennt man das ja, einer oder zwei wechseln mal von Staffel zu Staffel, aber dass halt die komplette Riege gesagt hat, sie hört auf, das war so, und jetzt haben alle drauf gewartet, wer denn da jetzt für die nächste Staffel verpflichtet wird. Und jetzt ist bekannt gegeben worden, wer für die nächste The Voice-Staffel kommt. Und zwar wird das sein Shireen David, Giovanni Zarella, Ronan Keating und die Kaulitz-Zwillinge. Und ich so, oh mein Gott, weil ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, die Kaulitz-Zwillinge, okay, kann ich mit leben. Ich bin zwar kein Tokyo Hotel-Fan, aber ist okay, ja. Also ich
find, die haben schon mal immer Musik gemacht.
Ja, und ich glaube, die wissen auch, wie die Branche funktioniert, auch wenn sie natürlich jetzt schon länger aus dem größeren, groben Erfolg raus sind. Aber ich glaube, und die sind aber auch noch relativ nah am Zahn der Zeit. Die leben in L.A., die wissen auch, wie man modern produziert und so weiter. Okay. Ronan Keating ist natürlich auch so ein Prestige-Judge, ja. Der kann halt kein Deutsch, aber es macht nichts. Auf Englisch geht doch auch immer. Und der ist natürlich klar, die Sau macht immer noch erfolgreiche Alben. Ich fasse es nicht, ja. Obwohl der aus seiner Boyband-Karriere mit Boyzone ja schon echt lange raus ist. Aber als Solo-Künstler ist der immer wieder erfolgreich. Und dann hört man wieder lange nichts von ihm und dann haut er doch nochmal ein Album raus und plötzlich sind da ein oder zwei Singles drauf, die doch nochmal ein Hit werden im Radio. Wo ich immer denke, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Also der klammert sich da an
seinen Erfolg. Vielleicht kann er einfach echt gut Musik machen.
Ja, und der schreibt auch ganz kann viel im Hintergrund sein. Und so. Ich meine, ganz viel hat er auch in Großbritannien Hits, die es nicht über den Teich schaffen, aber er hat auch hier immer wieder Hits im Radio, gerade auch so typische Radiosongs, wo ich immer denke, wow, also der ist auch dabei und da habe ich gesagt, okay. Und normalerweise sagt man, ein Judge von vieren, wenn der so ein bisschen ist, dann ist okay, aber jetzt sind hier schon zwei dabei. Und zwar Giovanni Zarella und Shireen David sind für mich die zwei Bammer, sage ich mal so ein bisschen. Giovanni Zarella belegt halt so ein bisschen die Schlagersparte.
Macht er jetzt Schlager?
Ja, der hat bekannte deutsche und englische Songs einfach auf Italienisch übersetzt und singt die auf Italienisch.
Ah.
Ja, also der hat für sich so seine Stücke im Schlager-Universum gefunden, indem er einfach alles auf Italienisch singt. Was schon mal da gewesen ist. Muss er sich
für den
Neues
deutschen
ausdenken.
Markt oder für den italienischen?
Für den deutschen. Natürlich für den deutschen.
Das ist ja clever.
Aber auch so ein bisschen, also es ist schon alles so ein bisschen sehr cheesy, ist halt natürlich. Und
natürlich.
Es ist halt, ich sage jetzt mal, modernerer Schlager. Es ist mehr Helene Fischer und weniger Florian Silbereisen.
Also mit so einem krassen Beat drunter? Oder so Michael Bublé vielleicht?
Die eine oder andere Adaption von dem einen oder anderen Song, die könnte auch durchaus so im Radio laufen. Also es ist jetzt nicht irgendwie bei...
Jedenfalls nicht mehr Broses, ja.
Genau, aber es ist halt auch nicht Broses, genau. Aber der hat ja so diesen ganzen Casting-Prozess ja schon mal durchlaufen eben mit der Broses-Band, wobei auch das natürlich schon wieder, ich sage jetzt, Jahrzehnte her ist, ja.
Es war, glaube ich, die zweite Popstars-Staffel, oder?
Oh, ich glaube, es war eine viel spätere Popstars-Staffel.
Nee, die habe ich nämlich noch gesehen und ich habe nur drei Staffeln oder so maximal gesehen. Ich glaube, das war gleich die zweite.
Roses war doch nicht die zweite, da war doch
nach den No Angels.
Nein, das war nicht direkt nach den No Angels.
Aber ich habe das nicht so lange geguckt, Popstars. Das war meine erste und einzige Casting-Show-Erfahrung sozusagen. Stimmt nicht ganz, aber...
Okay, ich gebe jetzt mal ein. Du hast recht, die zweite Staffel.
Ja, wusste ich doch.
Ach.
Ja.
Naja, also es ist auf jeden Fall, ja, dann ist ja ganz
einfach. Also keine Ahnung.
Wie lange das her ist. Also die haben sich im Jahr 2001 getrennt. Also du siehst, wie lange das schon her ist, dass es die nicht mehr gibt.
Ja.
Also Giovanni Zarella und Ross Anthony, das sind die einzigen beiden von Broses, die ich noch irgendwie ein bisschen im Fernsehen sehe. Und Ross Anthony hat viel Musical gemacht und taucht dann aber auch immer mal wieder hier und da in der einen anderen Spielshow auf oder so. Der ist auch so ein bisschen Reality.
Macht auch Schlager, oder?
Reality TV, dafür ist er sich auch nicht zu schade, genau. Und der ist auch so ein bisschen in die Schlagerbranche gerutscht.
Der macht sich für gar nichts. Der ist sich für gar nichts zu schade.
Aber es sind dann so Reality-TV-Formate, wo ich sage, es geht noch. Also sowas wie das große Backen. Es ist halt jetzt nicht Prince Charming oder so. Obwohl ich glaube, das wird er auch machen. Ja. Naja.
Was
gut.
Nie bei Prince Charming.
Ja.
Ich habe Prince Charming noch nicht gesehen. Vielleicht tue ich der Sendung Unrecht, aber.
Naja, also Prince Charming, sage ich jetzt mal, ist nichts anderes wie The Bachelor für Gay
den
People.
Den ich auch nie gesehen habe, ja.
Und in schlechter, oder?
Ja, wahrscheinlich schon.
Wobei der Gewinner von der einen Staffel hat ja jetzt bei Let's Dance mitgetanzt. Und der war sehr süß. Der war sehr niedlich. Ja, aber egal. Ist ja nicht für mich. Nichtsdestotrotz, ja, also Giovanni Zarrella hat jetzt aber auch, macht eine große Samstagabendschau im ZDF auch und hat da aktuell wirklich großen Erfolg. Also ich glaube, der hat aktuell wirklich den größten Erfolg seiner Karriere bisher nach Broses. Und wie gesagt, ist halt so ein bisschen so die Schlagervariante italienisch. Und ich meine, ganz ehrlich, ja, die italienischen Songs, die er singt, sind natürlich so ein bisschen modern angehaucht, aber es ist auch der eine oder andere Schmalz dabei. Also Eros Ramazzotti ist da nichts dagegen, ja. Aber das, was er macht, macht er gut und mit Überzeugung. Deswegen kann ich da noch sagen, okay, nicht meins, aber natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht Schlager singen, why not, ja? Aber Shireen David, ich habe mich immer gefragt, ich habe die gesehen in Wer stiehlt mir die Show? Da habe ich sie überhaupt das erste Mal gesehen und da wirkte sie ein bisschen doof, aber okay, ganz nett. Und ich wusste immer nicht, wie viel davon ist so ein Stick, so à la Marilyn Monroe, weißt du, wie viel davon ist gespielt doof und wie viel davon ist wirklich doof. Nichtsdestotrotz ist sie trotzdem, fand ich sie ganz sympathisch, so wie sie sich gegeben hat. Und dann habe ich irgendwann, ich habe mich immer gefragt, also quasi wochenlang, was die da eigentlich macht. Also wer ist das? Was macht die? Und da habe ich gedacht, die kann nur von YouTube sein, sonst würde ich sie kennen. So. Und genauso war es, also Influencerin, dann hat sie aber tatsächlich einige erfolgreiche Songs gemacht, was so ein bisschen Richtung Hip-Hop, Rap, Sprechgesang geht und war da tatsächlich mehrfach auch schon in den Charts. Also nie auf Platz 1, aber immer so unter den ersten 10, also Top 10. Ja. Mhm. Und da hat sie auch wirklich Erfolg gehabt. Also so eine Art bisschen so deutscher Rap-Hip-Hop, ja, melodischer Rap-Hip-Hop so. Also ich bin echt gespannt. Naja, und jetzt haben wir diese vier und ich finde diese Kombi halt so ein bisschen, also die gehen halt für mich irgendwie auch vom Niveau nicht zusammen, weißt du? Aber egal, wir werden
sehr
sehen.
Sehr gemischt und ein bisschen ist unklar, wer da jetzt irgendwie der Tough Guy ist, aber ich weiß nicht, ob das bei The Voice überhaupt ein Ding ist. Das ist ja sehr affirmativ, The Voice, ne?
Ja, und ich glaube, auch so richtig Tough Guy ist da jetzt eigentlich keiner.
Okay,
wenn,
ja eben.
Wenn, dann vielleicht Rowan Keating so ein bisschen, ja. Naja.
Wenn, dann Bill Kaulitz.
Gut, da bin ich gespannt drauf. Ich werde berichten wahrscheinlich, wenn ich dann die Staffel mir angucke. Dann haben wir einen Geburtstag. Neil Patrick Harris wird 50. Ist ja auch so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen, eine schwule Ikone ist er jetzt nicht, aber zumindest auch in
schwul,
out and proud. Regenbogenfamilie mit seinem Partner und Kindern und so weiter. Also ist schon so ein bisschen Vorbild für viele, glaube ich.
Ja, also für mich ist er vor allem die Verkörperung des arrivierten, weißen, cis-schwulen Mannes, der es irgendwie in die Glamour-Mitte der Gesellschaft geschafft hat oder so. Ja, berühmt geworden ist er ja mit einer sehr nicht-schwulen Rolle mit Barney Stinson in How I Met Your Mother, der da ja irgendwie legendärer Aufreißer und Womanizer ist. Also so sehr übertrieben, dass
es dann gesehen, aber auch ich
schon wieder
auch,
so lustig
auch bei
ist.
Mir ist es nicht vorbeigegangen.
Genau, ja. Also ich weiß gar nicht, ob die noch so gut ist. Ich habe die erst sehr viel später gesehen. Es ist eine okay, also es ist schon eine lustige Sitcom, die
ich habe
ganz
mir sagen lassen, sie sei schlecht gealtert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wobei ich sie auch erst sehr viel später gesehen habe, aber das ist jetzt auch schon wieder 5, 6, 7, 8 Jahre her oder so und wer weiß, kann mir gut vorstellen, dass sie schlecht altert. Es soll ja auch eine Fortsetzungsserie gegeben oder gibt sogar
es auch,
schon.
Ja.
How I Met Your Father.
Die läuft aktuell auf, ich glaube, Disney.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch ganz tolle Sachen. Also die Frauenfiguren finde ich eigentlich durchgehend sympathisch in How I Met Your Mother zum Beispiel. Und Barney Stinson lustigerweise ist jetzt wahrscheinlich der Teil, der am schlechtesten altert. Aber dadurch, dass es eben von Neil Patrick Harris gespielt wird, fand ich das eigentlich ganz lustig, weil du halt weißt, dass es halt nicht echt ist. Es nimmt sich selber halt nicht ernst in seinem Aufreißer- und Womanizer-Tum. Vor allem, wenn du dann eben weißt, dass Neil Patrick Harris also wirklich sehr schwul ist.
Der ist tatsächlich, also wenn er so kann, wie er will, dann wirkt er halt auch, ich finde, es ist halt eigentlich böse, das zu sagen, weil es echt so ein Klischeewort ist, aber er wirkt dann doch sehr flamboyant.
Ja,
also,
ich finde das,
halt
find das sympathisch.
Outgoing
ich mag sowas
so.
Sehr extrem
und,
gern.
Ja, und der ist auch sehr bekannt eben in der Musical-Szene. Also hat auch,
genau.
hat auch schon einige Tonys gewonnen. Und der kann halt auch, der ist halt eine Rampensau. Das muss man sagen. Wenn du den halt auf die Bühne lässt, dann zieht er aber auch alles an sich.
Der hat auch mehrere Tony-Verleihungen moderiert, also man so eine ganze Reihe hintereinander. Und es gibt so eine Eröffnungszeremonie, die ich sehr ans Herz legen möchte, die ich immer und immer wieder geguckt habe, weil sie einfach so toll gemacht ist. Bei der Eröffnung werden ja so ein bisschen die aktuellen Musicals vorgestellt und der Song, den er da gesungen hat, heißt It's Not Just for Gays Anymore. Nimmt sich sehr, sehr selber auf die Schippe, dass halt quasi Broadway eigentlich nur von schwulen Männern getragen und geliebt wird und so. Und er zählt dann auf in so einem klassischen Pattern-Song, wo er wirklich wahnsinnig viel Text hat, zählt einfach auf, was jetzt alles Tolles, Neues am Broadway ist, was eben nicht mehr nur für schwule Männer gedacht ist und so.
Ja, also wie gesagt, und was ich an ihm noch total faszinierend finde, wenn man mal so ein bisschen so sich anguckt, sein Haus und wo er wohnt und so, der ist total begeistert und auch sein Mann, aber eher vor allen Dingen von Zauberern, von alten Zauberern, so ja. Houdini-mäßig. Und der hat ja bei sich im Haus auch so versteckte Räume und sowas, also wo man so halt irgendwie ein Buch an der Wand aus dem Regal nimmt, dann öffnen sich so ganze versteckte Hallen und so. Es ist halt wirklich cool. So, oh, ja,
das man kann
ist,
sich sein Haus auch angucken bei Architectural Digest, ne?
Ah,
ich glaube, da gibt es auch eine Führung von
ihm. Weiß ich gar nicht,
ob ich das
noch gar nicht gesehen, aber es würde mich nicht wundern, wenn man da auch den ein oder anderen versteckten Raum vielleicht sehen würde. Genau. Ja, lustig. Da muss ich übrigens kurz erwähnen, ich habe das irgendwie nie mitgekriegt, aber ein YouTube-Loch hat mich dahin geführt. Und zwar, es gibt wohl, und auch im Zusammenhang mit Pride Month und so weiter, es ist eine Charity-Veranstaltung, es gibt wohl eine Geschichte,
ach, richtig.
Broadway Bears, also macht sich quasi frei, macht sich nackig. Und
traut sich.
Genau, ja. Und dann nicht der, sondern mit B, B-A-R-E-S.
Ja, ja.
Ja, genau. Also im Grunde ist es ein etwas mehr bekleideter Striptease auf der Bühne von Broadway-Darstellern, sowohl Frauen als auch Männern, immer unterschiedlich in jedem Jahr mit verschiedenen Szenarien. Ich hatte jetzt ein Szenario gesehen, da waren das Baustellenmänner mit kurzen Shorts und so, aber wirklich auch mit einer sehr, sehr komplizierten, langen Choreografie, aber ich meine, gut, das ist
ja,
Broadway-Darsteller.
Ich fand die Choreografie für einen Strip total fantastisch.
Ja, aber
so
ich meine, das sind halt Broadway-Darsteller, die gefordert werden. Also das habe ich gesehen, aber das war gar nicht mal, ich meine, das ist im Grunde ja nur Fleischbeschau. Was ich aber tatsächlich geil fand, war, es gibt wohl auch die Kategorie, das wird auch immer wieder gemacht, Broadway Backwards, wo bekannte Broadway-Songs und Szenen genommen werden und in einen komplett anderen Kontext gestellt werden. Und eine davon hat mir ganz besonders gut gefallen, und zwar aus West Side Story I Feel Pretty in einem, oh, es war nicht Gap. Was ist die eine Kleidungskette, wo die ganzen Spulen alle einkaufen? Nicht Gap, sondern
ich weiß, was du meinst. Abercrombie & Fitch.
Richtig, genau. Die waren in einem Abercrombie und
I know my gay culture.
Genau, Laden, und zwar hinten im Lager quasi. Und da waren die drei, da waren drei Verkäufer, so richtig so gut aussehende, muskelbepackte Jungs, wo man auch echt sagt, wow. Und die Hauptfigur, die halt I Feel Pretty singt, die ist halt so klein und mager und und muss dann immer so sich, also es ist so ein bisschen, hat so ein Cinderella-Vibe gehabt, ja. Also die drei bösen Cinderello. Ja, und auf jeden Fall, und so ist es ein bisschen so in den anderen Kontext halt gesetzt worden, und zwar ganz großartig. So sind verschiedene Dinge, werden da eben bei diesem Broadway Backwards halt gezeigt. Ich habe auch eine sehr interessante Variante gesehen von Les Mis, wo sie das in ein anderes Szenario gepackt haben, mit einer Demonstration während des Pride Month für eben LGBTQAI plus Leute und die Vorbereitung im Hintergrund und so weiter. Also es ist alles sehr, sehr nett gemacht, aber da ist natürlich dieser in Anführungszeichen Kampfaspekt natürlich klar gegeben, was natürlich auch in diesem Song drinsteckt, in diesem großen Ensemble-Piece vom Ende, das haben sie gesungen, wenn man sich erinnert, wo dann am Ende dass der ganze Cast zusammen auf der Bühne steht und so marschiert und irgendwie die Flagge so weht und so, und genau so ist natürlich auch so dieses Stück inszeniert, und das finde ich total spannend und auch sehr, sehr spannend. Manchmal haben sie auch einfach nur Szenen genommen, die normalerweise nur von Frauen gespielt werden, und haben dann nur Männer reingesetzt, was ich sehr, sehr toll fand, diese eine sehr, sehr bekannte Szene aus, ist es, ich glaube, Chicago, oder ist es,
Chicago ist auf jeden Fall.
Nee, es ist nicht Chicago, es ist aus Cabaret. Und zwar, da gibt's auch diese eine Szene, wo die ganzen Prostituierten da quasi an dieser Stange abhängen und auf ihre Freier warten und warten, dass die Freier sie eben abholen, und die versuchen so zu locken, so nach dem Motto, komm her, Baby, so und dieses. Und das sind ja normalerweise Frauen, und das ist ja die Choreografie von
Ich weiß, wen du meinst. Fosse?
Fosse, genau. Und das ist ja eine sehr, sehr spezifische Choreografie. Der hat ja immer so abgewinkelte Beine und eingeknickte Hüften und eingeknickte Füße und so weiter. Und das ist wird nur von Männern gespielt. Und das Interessante daran ist, dass man denkt, dass die sich vielleicht irgendwelche Freiheiten rausnehmen oder so, aber die Choreografie, die sie tanzen,
ist das Original.
Ist das Original.
Ja, cool.
Genau so. Und wenn man das sieht, dann denkt man sich halt, wow, es wäre echt spannend, vielleicht mal wirklich das ganze Stück nur mit Männern besetzt zu sehen. Oder umgekehrt werden auch Stücke nur von Frauen eben in klassischen Männerrollen gezeigt.
Aber vielleicht ist das doch Chicago. Ich überlege gerade, bei Cabaret gibt es, glaube ich, keine. Jedenfalls nicht im Film. Kann sein, dass das in der Musical-Version noch anders ist.
Könnte auch Chicago sein. Ich verwechsel immer Chicago und Cabaret.
Weil Chicago ist ja tatsächlich ein nahezu ausschließlich weiblicher Cast, bis auf irgendwie einen.
Ja, ja.
Einen Menschen.
Ich überlege gerade, ich verwechsel immer Chicago und Cabaret. Es ist a show on me. Aber,
das eine ist in Chicago, das andere in Berlin.
Ja, ich weiß. Aber beide finde ich vom Style her, also ich meine, von der Choreografie
diese 20er
her,
Jahre.
Richtig. Von der Choreografie her sowieso sehr, sehr ähnlich, weil es ist halt beides ganz klassisch Fosse. Aber dann haben die auch noch spielen die auch noch im selben Jahrzehnt, weißt du?
Ja.
Und ich immer so, ja. Also, aber das kann ich sehr, sehr empfehlen. Da verlinke ich euch zu. Da bin ich in so ein YouTube-Loch gefallen und habe stundenlang, ja, naja, stundenlang nicht, aber gute Stunde habe ich mich da so durchgeklickt, ja. Dann haben wir, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich glaube schon, Uzo Aduba, nämlich Crazy Eyes von
Orange is the New Black.
Ach, richtig. Aber wie hieß denn die von TLC? Die ist die nicht auch Crazy Eyes? Die ist doch auch was mit
Left
Eyes,
Eye.
Oder? Ach, nee, Left Eye. Genau, richtig. Alter, habe ich die
Nein,
gerade
Uzo Aduba ist die Schauspielerin von Crazy Eyes aus Orange is the New Black. Genau.
Danke. Ist schwanger. Und ich so, ach, habe ich nicht mitgekriegt. Also war wirklich so, das war wirklich eine Überraschung für mich. Ja, hast du gefunden, genau. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass sie, also aber hat sie einen Partner? Partnerin?
Ja, sie hat einen Mann.
Okay. Und das wusste ich alles gar nicht, ehrlich gesagt. Zwar, aber ist jetzt auch 42.
Sie sind
also
seit einem Jahr zusammen, glaube ich.
Genau. Wird langsam Zeit, ehrlich. Also jetzt wird es Zeit, weil also es ist die letzte Chance für sie mit 42.
Also wenn Neil Patrick Harris zwei Kinder hat, dann schafft sie das auch.
Ja, aber wenn sie jetzt selber das Kind kriegen will, meine ich. ja, cool.
Ja.
Und was wissen wir da noch?
Ansonsten weiß ich nur, also sie hat das gezeigt, weil sie bei den Tony Awards anwesend war. Ich glaube, ihr Mann hat einen bekommen, weil der irgendwie da auch unterwegs
Stimmt,
ist.
Stimmt, über die Tony Awards haben wir gar nicht, wollte ich auch noch reden, habe ich vergessen, mit in die News reinzunehmen. War toll und sehr, sehr, wieder sehr, mit sehr vielen positiven Vibes auch in alle Richtungen. Zwei Non-Binary-Schauspieler, die auch gewonnen haben, das erste Mal prominent und so, es war alles sehr toll, haben sehr inspirierende Reden gehalten, aber gut.
Ja. Mhm. War mir jetzt nicht darauf vorbereitet.
Genau.
Die Tonys, also die verfolge ich auch nicht so genau, aber jedes Mal, wenn sie vorbei sind, denke ich, Mist, das hättest du eigentlich gucken können.
Doch, ich gucke die schon, deswegen wollte ich sie eigentlich jetzt auch in die News reinbringen und habe es aber vergessen. Shame on me. Aber es war auch, also wenn man da jetzt nicht so Musical begeistert ist, dann ist da vielleicht auch nicht so viel zu erzählen, außer eben die inspirierenden Reden, aber auch die habe ich weiter getweetet auf unserem Twitter-Account. Ich kann es nur wiederholen, da seid ihr auf jeden Fall informiert. Aber Uzo Aduba hat wohl bekannt gegeben auf Instagram eben, dass sie schwanger ist, dass sie ein Kind kriegt, mit einem Babystrampler natürlich, und hat dann geschrieben, was für ein Segen, mein Mann Robert und ich sind so glücklich, dieses nächste Kapitel als Eltern gemeinsam zu beginnen. Ich bin überglücklich, ich werde die Mami von jemandem sein. Ich weiß, dass unser einziges Ziel darin bestehen wird, dich zu lieben, Kleines, während wir drei weiterwachsen. Du meine Güte, schau, was Gott getan hat. Ist also schon ein bisschen sehr pathetisch, also auch sehr amerikanisch mit dem
bisschen, ja.
Thank God und so, aber ich meine, schön, sie freut sich und das ist doch schön.
Genau. Und cooles Outfit, was sie beim Tony anhatte, um ihren Babybauch zu enthüllen.
Ja, so das schmeißen wir dann auch, was, wie sagt man auch? Knallorange. Schmeißen wir dann auch in
Hosenanzug.
In die Shownotes. Sehr schön. Ja, cool. Dann herzlichen Glückwunsch dazu.
Dann haben wir noch Ten Friends, der auch
richtig.
Vater geworden ist. Das
da hatten
schon
wir
ja
angekündigt,
her.
dass sie nochmal Vater werden würden. Und jetzt
genau.
Sind sie geworden. Sehr
herzlichen
gut.
Glückwunsch. Zweites Kind ist da. Der heißt Ismael.
Ah.
Und sie haben ein Foto auf Instagram veröffentlicht und ich fand es ganz lustig, weil sie das Gesicht vom ersten Kind anonymisiert haben. Da haben sie so ein Baby-Icon drüber gemacht.
Aber es gibt Fotos auf dem Instagram, wo doch das Gesicht von dem ersten Kind schon mal drauf war, oder nicht?
Aber vielleicht haben sie damit gerechnet, dass dieses Foto mit dem neuen Baby vielleicht so große Runden macht, dass es dann irgendwie gut wäre, das zu... Ist jedenfalls sehr europäisch, die Kinder zu anonymisieren.
Ja.
Und genau. Und die sind, wusste ich auch nicht, die sind beide schon sehr lange verheiratet.
Ja.
Das heißt, sein Ehemann, ja, weiß ich nicht, ich habe mir vorgestellt, wie das wohl sein muss, wenn der eigene Ehemann es dann irgendwie in die Fab Five schafft und dann ja so ein...
Also er kannte ihn aber schon jahrelang, bevor er nicht erfolgreich war.
Ja, genau, genau. Ja. Also was das, wie das sein muss, was das für so eine Ehe bedeutet, wenn dann dein Mann plötzlich so berühmt wird und dann irgendwie so, bis hin zu dieser Show bei Amazon und so.
Ja,
ziemlich krasse Produktionen, in denen dann...
Wobei man dazu sagen muss, wenn man sich so das anschaut, so Queer Eye und so, da ist jetzt auch gerade die neue Staffel rausgekommen. Ich finde, ich fand immer, dass Ten Friends ja immer sehr in sich ruhend wirkte. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Show lief, hatte er sich gefunden. Aber er hat auch ein bisschen was, ich habe Interviews gehört, das fand ich auch sehr spannend, der hat wohl sehr lange sehr, sehr...
Mit sich gehadert?
Schlimm... mit, also auch wirklich richtig schwierig mit sich gehadert, weil er eben aus einer Familie stammt. Ich weiß nicht, ob die muslimisch sind oder hinduistisch oder was, aber auf jeden Fall, jetzt müsste ich nochmal googeln, ist es afghanisch oder sowas? Also irgendwie, warte, jetzt gucke ich nochmal.
Wahrscheinlich indisch oder pakistanisch.
Nee, pakistanisch war es, glaube ich, genau.
Genau.
Und auf jeden Fall gab es da sehr starke Ablehnung in seinem Elternhaus und in seiner Familie. Genau. Da hat er ein bisschen drüber erzählt, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis er überhaupt sich getraut hat, sich vor seiner Familie zu outen und bis dann auch eine Akzeptanz innerhalb der Familie gekommen ist. Es gibt auch heute noch Familienteile, die nichts weiß, beziehungsweise die...
Krass, ja.
Also was heißt nichts weiß, ist mittlerweile ja fast gar nicht mehr möglich, weil er ist ja quasi auch im Fernsehen oder auf Netflix, aber die... Nicht,
dann
nicht akzeptiert. Also ich habe nochmal geguckt, muslimisch tatsächlich. Ja.
Mhm, okay.
Also First Openly Gay Muslim Man und Western Television.
Ja. Oh, okay.
Pakistani ist es, genau.
Genau, ja.
Ja, genau, Pakistani war es. Ja, spannend. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und dass er da aber jetzt da so frei drüber erzählen konnte.
Das, also, ja, das haben die Fab Five alle so ein bisschen gemeinsam. Karamo ist das auch so bei...
Ja.
Also,
aber es hat halt lange gedauert. So, die werden jetzt abgeholt halt. Die sind mit der ersten Staffel abgeholt worden an einem Punkt, wo sie halt alle im Grunde schon so weit waren. Ja,
genau.
Da stecken ja Jahre an
Sollte
Arbeit.
Sollte man ja auch sein, wenn man selber Rat gibt. Aber bei Karamo zum Beispiel habe ich total den Eindruck, dass der super gewachsen ist über die Staffeln. Am Anfang war der so, ja komm, wir spielen ein bisschen Basketball und so. Und mittlerweile ist der so... Also so krass irgendwie der weise Mann, der einem irgendwie weiterhilft.
Das Problem ist, die beiden, die so ein bisschen, also ich vergesse ja immer, wie die heißen, shame on me, aber der, also einmal hier Life-Coach-mäßig unterwegs ist, also Craven, und aber der auch kocht immer.
Anthony,
genau. Die beiden kann ich nicht so richtig für voll nehmen, weil für mich ist das alles brotlose Kunst.
Bei Anthony denke ich immer, der kann eigentlich gar nicht kochen.
Ja, eben.
Aber
das ist immer, ich
sage das auch,
Avocado-Toast kann ich auch machen. Also
das
sorry,
stimmt.
Das ist aber so, ja.
Wenn man ihn ein bisschen mehr kochen sehen will, es gibt bei Netflix eine Serie, eine Koch-Reality-Show, wo immer so drei Haushaltsköche, also einfach so Leute, die in ihrem Alltag kochen, gegeneinander antreten und dann mit möglichst wenig Budget was machen sollen.
Okay,
die ist ganz
gut.
Süß, die Sendung.
Na, also vielleicht tue ich ihm da auch
aber
nicht
Aber da
isst
er auch nur und kocht nicht.
Ja, naja, gut. Aber im Grunde vermitteln sie ja nichts anderes. Ich meine, es ist immer das gleiche Schema F halt. Sie kommen hin und sagen im Grunde, du musst an dich selber glauben und wir helfen dir, Punkt, so. Und dann wird halt ein bisschen alles aufgehübscht und schöner gemacht und so weiter und gut ist. Und das funktioniert aber für mich wunderbar und ich gucke das ganz gerne.
Ich liebe dies. Ich gucke das, sobald es rauskommt, die ganze Staffel an.
Was ich erstaunlich finde, ist, es gibt ja auch Queer Eye Germany und das hat für mich auch sehr gut funktioniert.
Hat es auch. Ich
war ganz überrascht, weil ich die deutschen Queer Eye quasi, also die da gewählt worden sind. Und ich habe nur, ich habe nur so gedacht, das kann eigentlich nur schief gehen, weil Queer Eye lebt von den Personalities, von diesen Typen, ja. Und da musst du halt einfach auch Typen finden. Und ich finde, es ist in Deutschland ganz gut gelungen.
Ja, also die erste Folge war so ein bisschen fremdschämig und dann hat man sich drauf eingelassen und dann geht das. Und dann wurde es abgesetzt.
Ja, genau. Und ich dachte so, Leute, naja.
Und jetzt gibt es auch eine brasilianische, habe ich neulich gesehen. Eine erste Staffel, habe ich aber noch nicht geguckt.
Ja, naja. Also, aber interessant, ja schön. Dann ist er jetzt zum zweiten Mal Vater.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch. Und Al Pacinos Kind ist jetzt auch da. Nachdem wir so lange über Al Pacino und das ganze Drama mit seiner Freundin hier gesprochen haben, können wir jetzt verkünden, das Kind ist da.
Gänsefüßchen.
Genau. Das Kind ist da, ein Sohn namens Roman. Und mehr weiß man nicht. Aber es geht allen gut und wir haben einen Namen, das ist doch schön. Und wir haben Geschlecht, da bin ich schon ganz glücklich. Und die beiden sind jetzt wohl gesehen worden, wie sie zusammen auch in dem Restaurant essen waren. Also sie sprechen offensichtlich noch miteinander. Also scheint da alles so ein bisschen jetzt in die richtige Richtung zu gehen, wo das Kind auch da ist. Ich glaube, die Zeichen stehen auf Versöhnung. Ja. Sehr gut. Dann war das das, was so ein bisschen die Woche passiert ist, oder?
Ja. Viele Tote, viele Babys.
Ja, tatsächlich dachte ich noch, als ich hier vorhin nochmal in die News geschaut habe, wir haben heute gar keine Babys, aber du hast sie gefunden. Sehr schön. Wunderbar. Dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische mit neuen News. Und ihr habt eine schöne Woche da draußen. Viel trinken, nicht zu sehr schwitzen und den Sommer genießen. Kauft euch ein Eis oder so und hört uns ganz viel. Empfehlt uns weiter. Und wir hören uns, wie gesagt, dann nächste Woche. Tschüss.
Bis dann.